Herzlich willkommen und hallo zur Folge 164 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße heute den Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen Tag, guten Abend. Düsseldorf is calling.
Aha. Wir stehen langsam an und Tim hat sich schon mal vorsorglich ins Rheinland gegeben. Sehr gut, sehr gut. Jan, dich erreichen wir wahrscheinlich nicht in Düsseldorf.
Nein, auf der anderen Seite. So ist es halt im Leben manchmal, ne? Die einen haben in den letzten Tagen richtige Entscheidungen getroffen, die anderen nicht. Ja, so kann man es zusammenfassen. Ich kann wieder meine Handschrift nicht lesen für die Aufzeichnung bei Kaiserslautern. Es fängt super an. Aber wir fangen ja anders an. Ne? Deshalb habe ich ja noch ein bisschen Zeit, das zu entziffern bis dahin.
Auf jeden Fall. Und außerdem, da wir ja am Tag des Spiels aufnehmen, sollten die Eindrücke ja noch frisch sein. Da muss man ja höchstens mal mit der linken Augenbraue über die Aufzeichnung huschen.
Richtig.
Ja, und ich würde sagen, da ja wahrscheinlich alle, die hier zuhören, sich darauf freuen, dass wir den Sieg gegen Kaiserslautern besprechen und sowieso ja dieses Leverkusen-Spiel seine Schatten vorauswirft und so ein bisschen über allem thront, haben wir natürlich ein bisschen Sorge gehabt, dass alle, wenn wir dann auch noch ganz kurz über den Braunschweig-Teil halt sprechen, dass da schon weggeschaltet wird. Also werden wir damit starten, ganz kurz. Und wir haben ja auch einen sehr guten Anlass dafür, denn Fortuna wird in einem ganz besonderen Trikot auftreten im Sondertrikot Altstadt. Tim, ich glaube, du hast das Trikot irgendwie auch als erster von uns entdeckt in den Weiten des Internets. Wie ist denn da dein erster Eindruck gewesen?
Also ich sag mal, ohne jetzt schon auf das spezielle Design dieses Trikots einzugehen, war mein erster Gedanke, oh Gott, sie haben es wieder getan. Es braucht wieder ein viertes Trikot. Ohne ein viertes Trikot geht jetzt keine Saison mehr vorbei. Und allein deshalb hätte ich schon kotzen können. Und dann ist es leider auch so pottenhässlich, dass ich mir denke, puh, ey, das könnte ein Ladenhüter werden.
Ich weiß es nicht. Ich glaube so, die machen das mit dem vierten Trikot, ja, weil es halt funktioniert. Und Geschmäcker sind einfach unterschiedlich, ne? Ist jetzt auch nicht mein Fall. Ich finde ehrlicherweise auch die Idee mit der Altstadt nicht sonderlich kreativ. Aber auch das muss ja jeder selber wissen. Es kommt halt, es geht vorbei. Ich fand, es gab ja sogar ein paar schöne dabei. Also das Kürbis-Trikot, an das erinnere ich mich noch ganz gerne. Also zumindest vom Optischen her. Aber ansonsten, ja.
Ja, ich kann da noch mal vom Arbeitskollegen eines Kumpels hier in Düsseldorf, der nicht aus Düsseldorf ursprünglich kommt, mittlerweile in Düsseldorf wohnt und auch die Fortuna mittlerweile ganz gut findet, obwohl sein Herzensverein aus seiner Heimatregion ist, der dann gesagt hat, von wegen, das soll so die Altstadt widerspiegeln, dieses Trikot. Der hat dann das wunderschöne Zitat gebracht, das könnte auch das Kopfsteinpflaster in der Lüdenscheider Fußgängerzone sein auf dem Trikot. Und ich finde auch, das fasst es ganz gut zusammen. Also ich meine, der Altstadt irgendwie ein Denkmal zu setzen, ist erstmal eine ganz schöne Idee. So von wegen, wir brauchen eine Idee für ein Bonus, viertes Trikot, Kommerztrikot. Aber die Umsetzung, ja, keine Ahnung, wo ist das für mich die Altstadt? So,
ja. Ja, du bist einfach noch nicht häufig genug in der Altstadt, kotzenderweise auf diesen wunderschönen Kopfsteinpflastern gelandet.
Möglich.
Ich glaube, man muss halt einfach akzeptieren, dass halt diese Sondertrikots mittlerweile einfach mehr oder weniger dazugehören. Das muss man halt muss man einmal pro Saison irgendwie so ertragen und dann ist es halt okay. Und ich glaube halt schon, dass viele Leute das eben auch ganz gut finden würden. Also ich glaube, Fortuna hat sogar heute ja schon bekannt gegeben, dass über 2000 von den Trikots schon verkauft wurden. Ich kann jetzt auch nicht einschätzen, ob das jetzt eine gute Zahl ist oder nicht, aber auf jeden Fall scheint es ja durchaus Leute zu geben, die sich das Trikot holen und weiß nicht, vielleicht wird ja auch einfach nochmal dieses Spiel, das auch nochmal ein bisschen befeuern, den Absatz, wenn man da am Sonntag in diesen Trikots ein super Spiel bietet. Vor ausverkaufter Hütte, weil es ist ja wieder ein Fortuna für alle Spiel, das dürfen wir bei aller, ja, bei allem Fokus auf das Pokalspiel nicht vergessen, dass das jetzt ja auch sehr, sehr bald bevorsteht. Ja, muss man dann, glaube ich, einfach so hinnehmen und man kann sich ja eben auch abseits der Trikots auf ein schönes Spiel hoffentlich an diesem Tag freuen. Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn es zu Hause gegen einen Absteiger, gegen einen Abstiegskandidaten geht, ist das natürlich kein Selbstläufer und es ist ehrlicherweise wirklich auch mitnichten davon auszugehen, dass die Braunschweiger den Weg in die zweite Liga, in die dritte Liga angehen werden, denn was ich wirklich ziemlich spannend finde, ist, dass man, nachdem man wirklich genauso wie Osnabrück nach dem 12. Spieltag sehr, sehr weit zurück lag, völlig abgeschlagen, dass man danach Daniel Scherning verpflichtet hat, einen neuen Trainer. Und in der Daniel-Scherning-Tabelle, das sind halt jetzt also 15 Spiele, das ist ja schon auch eine ziemlich gute Sample-Size, finde ich, um das einschätzen zu können, hat Braunschweig genauso viele Punkte geholt wie die Fortuna. Also in den letzten 15 Spielen hat Braunschweig 25 Punkte geholt. Das ist schon ein ziemliches Brett. Und man ist da mit weitem Abstand die formstärkste Mannschaft im Keller. Und hat ja auch heute die Elversberger 5:0 geschlagen. Also an Selbstvertrauen sollte es den Braunschweigern nicht mangeln. Der Stil von Scherning hat echt sehr, sehr schnell verfangen. Das ist ein Konterfokus, aber jetzt nicht so einer, wie wir das vielleicht so von dem Minimalisten-Fußball von Alois Schwarz oder so kennen aus den letzten Jahren, dass er bei einigen Vereinen durchexerziert hat, sondern das ist durchaus ein offensiver, ein schneller, ein dynamischer Konterfußball, der auch durchaus dafür sorgt, dass die Braunschweiger mit diesem Fußball schon mal auch das ein oder andere Spiel noch gedreht haben, nachdem man zurückgelegen hat. Und ja, und das hat viel mit den Offensivkräften zu tun, die man da einsetzt. Da muss man zum einen Fabio Kaufmann nennen. Der hat, glaube ich, auch schon das ein oder andere Tor gegen die Fortuna gemacht in den letzten Jahren. Also so gefühlt macht der immer das Tor. Der ist eigentlich so ein Flügelspieler, kann auch im Sturm spielen, wird jetzt aber auf der 10 eingesetzt und ist super gefährlich, wenn er aufdreht, der hat einen guten Distanzschuss. Und vorne hat man eben auch nicht so den typischen Mittelstürmer, wie es ja eigentlich die meisten Zweitliga-Teams haben, sondern man hat zwei extrem kleine Spieler, einen mit Johan Gomez und vor allen Dingen mit Rayon Philippe, einem Franzosen, den man aus der luxemburgischen Liga vor der Saison verpflichtet hat und der seit Scherning am Ruder ist, absolut nicht zu stoppen ist. Also das sind wirklich saugefährliche Spieler, wenn die einmal ins Tempo kommen, wenn da einmal ein langer Flugball über die Abwehrkette geschlagen wird, ist das super, super schwer zu verteidigen. Wenn das mal nicht funktionieren sollte, hat man immer die Standards im Köcher. Das ist eine echte Waffe. Da ist Braunschweig auch super gefährlich. Sieht man auch nicht zuletzt daran, dass alleine 8 von den 30 Toren, die man geschossen hat, von den beiden Innenverteidigern Bicakcik und Kuducay erzielt wurden. Also 8 von 30 Toren, das ist echt eine große Menge für zwei Innenverteidiger, finde ich. Allerdings können wir uns auch ein bisschen glücklich schätzen, denn Bicakcic ist genauso wie Nicolau, der Kapitän, aus der Dreierkette hinten mit der 5. gelben Karte gesperrt. Also da wird Braunschweig durchaus umbauen müssen. Ich glaube nicht, dass man da von dem bewährten 5-3-2-System umschwenken wird, aber wie genau Scherning das lösen wird, bin ich extrem gespannt. Habt ihr überhaupt irgendwelche Gedanken schon zu diesem Spiel am Sonntag? Habt ihr da überhaupt schon großartig drüber nachgedacht, bevor wir jetzt heute das kurz angesprochen haben in der Sendung? Oder denkt ihr sowieso eigentlich nur erstmal bis Mittwoch?
Letzteres. Aber ich finde es, also, dass die beiden, zwei von drei Innenverteidigern ausfallen in der Fünferkette, würde ich jetzt mal als nicht so total schlecht bezeichnen. Und ich glaube, die Fortuna hat gezeigt, dass sie Gegner offensiv unter Druck setzen kann. Interessant wird halt sein, wie man nach dem Mittwoch quasi, was auch immer da passieren mag, was für ein System oder was wie Tune sich eigentlich aufstellen möchte. Ne? Also dieses Spiel gegen Lautern, wir werden da gleich drüber sprechen, hat mich noch nicht so ganz, also ich weiß jetzt nicht genau, Ich dachte ja eigentlich, wir bereiten uns auf Leverkusen vor mit einem reinen Umschaltfußball und so weiter und so fort. Spiel gegen Lautern, wir werden gleich drüber reden, hat da doch ein paar Fragezeichen hintergelassen oder sagen wir mal eine gewisse Variabilität vielleicht aufzeigen lassen, die nicht nur gut funktioniert hat. Also ich glaube, das ist eher die Frage, wie möchte Thun gegen diese Braunschweiger auftreten und was glaubt er da, könnte am besten funktionieren?
Ja, also ich habe insofern auch nur über das Spiel nachgedacht, dass es das Spiel nach dem Pokalspiel ist und da ist ja die Statistik in der Saison nicht so gut. Also dass man am Ende hoffen kann, dass man sich bis Sonntag wieder erholt hat. Und dann sollte man gegen Braunschweig, egal ob die jetzt in der Czerning-Tabelle genauso viele Punkte geholt haben, man sollte sie nicht unterschätzen. Und dann muss ich die individuelle Klasse vielleicht gegen das System Czerning durchsetzen. Also ja, ganz im Ernst, auch wenn Braunschweig einen guten Lauf hat, zu Hause gegen Braunschweig solltest du 3 Punkte holen, wenn du um den Aufstieg spielen willst. Und ich gehe auch davon aus, dass das klappen wird.
Aber läuft Braunschweig, so wie ich es schon habe, die stellen sich ja nicht irgendwie nur hinten rein, ne?
Du? Ja, also das ist jetzt kein reiner Defensivfußball, aber die stehen schon tief.
Okay.
Die stehen schon tief und ich glaube, es wird halt auch sehr, sehr schwer möglich sein. Das haben wir ja selbst heute gegen Kaiserslautern schon gesehen. Den Ball ein bisschen abzugeben und halt wirklich dann selber vielleicht auch ein bisschen umzuschalten. Das ist jetzt heute selbst beim Auswärtsspiel ja schon nicht so gut geglückt und ich glaube, wenn du dann vor ausverkaufter Hütte zu Hause spielst, so, da wird das nicht funktionieren. Also das heißt, du musst halt schon irgendwie gucken, dass du halt wenig Fehler machst, möglichst gar keine, dass du halt geduldig bleibst und versuchst das halt irgendwie auszuspielen und halt eben besonders halt wie bei diesen 1-zu-1 Duellen, wenn Braunschweig dann ins Umschalten kommt, dass du die Zweikämpfe gewinnst, dass du die Laufduelle gewinnst. Und das wäre für mich jetzt zum Beispiel auch wirklich so eine Idee, dass man halt sagen könnte, okay, also ich bin mir zum Beispiel fast sicher, dass halt dass man da irgendwie auch wahrscheinlich mit ähnlichen Innenverteidigern spielen wird wie heute, ne? Also egal wie, was da jetzt irgendwie am Mittwoch noch passiert, das kann man ja sowieso schwer beeinflussen, aber ich glaube so Siebert, Oberdorf oder auch Quaschi, wenn er wieder fit ist, sind bestimmt bessere Optionen als Device oder Hoffmann. Also wenn die mal überloppt werden, ist es glaube ich schwierig und bei den anderen dreien sehe ich dann halt durchaus die Möglichkeit, wenn sie es nicht eh schon früher gelöst bekommen, was ja besonders Quaschi glaube ich also schon sehr, sehr gut macht, dann sind die zumindest in der Lage, dann halt irgendwie noch eine Chance in dem Laufduell damit zu hinterher.
Ja, es gibt einen gewissen Nachteil und es gibt auch einen Grund, warum wir normalerweise dieses Segment nach dem Spiel Besprechung des gerade gespielten Spiels machen, weil dann kann man ja sich darauf beziehen, was man schon gesagt hat und ne, da Rückschlüsse für die nächsten Spiele ziehen können. Ich glaube halt, dass die Stürmerfrage eine interessante sein wird. Darüber werden wir, glaube ich, jetzt beim Spiel gegen Kaiserslautern nochmal sprechen werden. Wenn er Vincent Vermey nicht aufstellt, dann möchte ich das von Daniel Thun schriftlich begründet haben. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Und alles andere machen wir es knapper und schauen wir mal, was dann am nächsten Sonntag auf uns wartet. Aber alles, also das Spiel am Mittwoch überlagert natürlich alles. Und wir haben jetzt Braunschweig, glaube ich, schon genug Platz eingeräumt, indem wir sie jetzt vorgezogen haben. Das ist der Ehre vielleicht auch schon genug. Ja, und den Fokus auf die Liga, die wir ja hiermit auch noch mal unterstreichen wollen.
Absolut. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall reichen. Und wir können uns wirklich mit gutem Gewissen dem absolut Genüge getan zu haben, dann eben auch dem Spiel von heute widmen, wo die Fortuna mit 3-1 in Kaiserslautern gewonnen hat. Damit sich jetzt echt in eine hervorragende Situation gebracht hat, von der wir lange Zeit nicht unbedingt annehmen könnten, dass man mit der halt in die nächste Woche gehen würde. Wart ihr denn vor dem Spiel eigentlich optimistisch, Tim? Gerade als du die Aufstellung gesehen hast, ja, mit was für Spielern man eben auch die Bank wieder besetzen konnte, bist du im Gefühl eines sicheren Sieges in das Spiel gegangen?
Ein Gefühl eines sicheren Sieges und Fortuna, ja. Also, ich war nicht überrascht davon, dass Mustafa startet. Ich habe mich mega gefreut, aber ob diese Freude dann am Ende noch bestätigt wurde, können wir ja gleich besprechen, dass Shinta wieder in der Startelf war. Und ich war ein bisschen nicht überrascht, aber traurig, dass es für Emma noch nicht für die Startelf gereicht hat und dass Uchino da gespielt hat. Und ja, dass das eine ganz enge Kiste wird, gerade auch gegen einen ersten FC Kaiserslautern, der in den letzten Wochen viele Punkte eingesammelt hat und von einem gewissen Friedhelm Funkel trainiert wird. Und dass das kein Selbstläufer wird, das habe ich sowieso schon letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt. Siegessicher bin ich da mit Sicherheit nicht rangegangen. Aber ich, natürlich, klar, was so auf der Bank mittlerweile wieder für eine Situation ist, dass der Trainer wieder mehr Auswahl hat, das stimmt einen natürlich ein bisschen optimistischer, aber trotzdem war mir klar, das wird ein enges Ding und ich war nicht so siegessicher.
Ne, siegessicher nicht, aber also ich glaube, ich war schon mal pessimistischer gestimmt im Hinblick auf ein Spiel der Fortuna in Kaiserslautern. Und ich, wie Tims auch, ich war eher so gespannt, was da mit Shinta Appelkamp passieren könnte, was er noch in dem Spiel geben kann, nach dem Gelbsperre von Johannesson. Also eher auch so eine Überlegung, wie will jetzt hier eigentlich Daniel Thun spielen? Ja? Will er auch in Lautern gegen Friedhelm Funkel, also will er Funkeln auch in der Spielweise spiegeln, indem er eher ja, im Umschaltspiel agiert, wie er das die letzten Wochen gemacht hat? Oder wird es eine andere Variante geben? Und ich bin nach wie vor eigentlich nicht so sicher, was da vor dem Spiel besprochen worden ist. Also vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil die erste Halbzeit war weder das eine noch das andere und das war vielleicht das Hauptproblem. Ich glaube schon, dass man umschalten wollte, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Aber vielleicht habt ihr eine andere Überlegung.
Ich habe es ehrlicherweise auch so gesehen. Also das waren schon auch zwei Mannschaften, die sich größtenteils neutralisiert haben, glaube ich, weil eigentlich beide halt diesen Ansatz hatten. Nichtsdestotrotz waren es aber eben auch zwei Mannschaften, die, glaube ich, beide sehr, sehr formstark sind. Also ich glaube, beide Teams haben halt echt sehr, sehr viele Punkte gesammelt in den letzten Wochen. Von daher wollte da jetzt auch, glaube ich, keine Mannschaft die Spielkontrolle halt komplett abgeben und man hat halt schon eben mit diesem Selbstvertrauen halt auch versucht, irgendwie die Lösung mit dem Ball zu finden und es hat dann aber letztendlich auf der Lauterner Seite schon deutlich besser funktioniert als bei der Fortuna eben.
Ja, ich würde auch sagen, für die ersten 10 Minuten, Viertelstunde ist das Neutralisieren, glaube ich, ein guter Begriff, weil da auf beiden Seiten wenig ging oder ne, das war jetzt kein Leckerbissen bis zu dem Zeitpunkt. Danach, wie du sagst, du gelingt dem FCK mehr offensiv als der Fortuna und also das war schon die gesamte erste Halbzeit, aber arg dünn von der Fortuna offensiv. Ich glaube, man muss es vielleicht irgendwie offensiv und defensive miteinander in Zusammenhang bringen, aber...
Ja, also nach vorne, also Kaiserslautern stand gut, aber die vier Offensivkräfte von Fortuna haben auch irgendwie kaum dem Spiel irgendwie einen Akzent aufgedrückt. Die hingen auch teilweise in der Luft und wenn der Ball dann mal da nach vorne kam, dann ist sie irgendwie Mustafa weggesprungen oder auch Klaus, sodass man sagen muss, nach dieser Neutralisationsphase, so rund um die 20. Minute, kommen ja dann doch einige Situationen, in denen Kaiserslautern torgefährlich wird und das 1:0 eigentlich total folgerichtig ist und auch verdient zu dem Zeitpunkt.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, man kann ja so ein paar, es gab ein paar Eigenheiten, die das Spiel der Fortuna ausgemacht haben, das hat überhaupt nicht funktioniert und das führt eben dazu, dass Lautern reinkommt. Es gibt so eine bekannte Unwucht eigentlich, das ist zumindest, glaube ich, angelegt gewesen, eine Unwucht zwischen rechts und links. Ja, Uchino wird sehr stark nach vorne gezogen, steht sehr hoch und Ao Tanaka soll dann quasi sich reinfallen lassen, spielt zum Teil fast einen Linksverteidiger, wenn die Fortuna einen Spielaufbau hat. Was überhaupt nicht, ich vermute, der Gedanke war, dass man da irgendwie Verlagerungsbälle spielt auf Zollis, die man gesehen hat, und dass Uchino in Zollis dann irgendwie unterstützen kann. Uchino kommt aber überhaupt nicht ins Offensivspiel rein, ist schlecht eingebunden und wenn, dann, und das will ich ihm nicht vorwerfen, sondern ich glaube, das ist eigentlich auch von seiner Seite richtig, spielt er halt Sicherheitsbälle. Das heißt, diese hochstehende Rolle, die er hat, verpufft völlig, dass wenn er eingebunden ist, dann spielt er hinten rum. Ja, und dann ist der Ball quasi wieder da, wo er seinen Ausgang genommen hat. Und auf rechts gelingt es der Fortuna überhaupt nicht, in so Dreiecke zu kommen. Die Lauterer machen das super eng. Zimmermann fehlt gar keine Bindung zu Klaus. Es ist halt total leicht, diese Pässe die Linie lang zu verteidigen. Es gibt keine Bindung zwischen den Außenspielern, vor allem auf rechts, aber auch auf links und dem Mittelfeld. Also die hängen alle völlig in der Luft, finden sich nicht. Und es macht Lautern gut, ja, da genau diese Passräume alles zuzustellen. Und damit kommt Fortuna überhaupt nicht klar. Und wenn dann mal was geht, dann hast du, wie du schon gesagt hast, Tim, ist die technische Ballverarbeitung hanebüchen. Ja, also wirklich absurd. Gerade Mustafa gelingt nichts in diesem Spiel und alle anderen hängen dann auch mit drin. Und dann kommt Lautern in eine bessere Situation, kriegt vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein und dann ist halt das Tor irgendwie etwas, wie Tim schon sagt, das eben nicht aus dem heiteren Himmel fällt.
Trotzdem in der Entstehung irgendwie ein richtig ärgerliches Tor. Schöne Grüße an Moritz, der heute nicht dabei ist. Das Tor fällt nach einem Einwurf, wo du eigentlich eine sehr einfache Überzahl halt irgendwie auch hast in der Verteidigung, also gar nicht aus einer komplett statischen Situation. Ball wird irgendwie einmal verlängert, in die Tiefe gespielt und da ist es halt Felix Klaus, der halt einfach seinen Gegenspieler laufen lässt, der halt einfach ein oder zwei Sekunden einfach komplett abschaltet und pennt. Und dann ist halt der Lauterner Linksverteidiger Puchatz, glaube ich, ist dann eben auf der linken Seite durch. Kann die Flanke in die Mitte schlagen, da wird halt nochmal verlängert. Da klappt halt die Übergabe zwischen Siebert und Uchino nicht so richtig. Also ich glaube, eigentlich kann sich Uchino da ein bisschen drauf verlassen, dass Siebert seinen einlaufenden Mann übernimmt. Macht er aber nicht, er begleitet ihn dann halt bis in den 5-Meter-Raum, sodass dann halt hinten Marlon Ritter frei steht und das 1-0 macht.
Ausgerechnet.
Ja, natürlich. Das hat ja jeder gedacht. Ich meine, aber das Tor natürlich, das kommt aus einem Fehler der Fortuna heraus. Aber diese Situation, dass Lautern so über außen durchbricht, mit Tempo auf die Fortuna zulaufen kann, das gab es ja vorher auch schon. Also genau wie das Tor fällt, ist dann vielleicht nicht stellvertretend für die Situation vorher. Eben weil die Fortuna da irgendwie den Ball mit einleitet, aber diese Situation insgesamt ist ja eben genau das, was Friedhelm Funkel auch, als er noch Trainer in Düsseldorf war, genau so gerne gesehen hat. Und dementsprechend geht da sein Plan voll auf.
Und Funkels Plan geht eigentlich auch für den Rest der Halbzeit total auf, denn auch wenn zu dem Zeitpunkt eigentlich noch richtig viel Zeit zu spielen ist, passiert da eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel. Also Lautern ist vielleicht auch nicht mehr ganz so gefährlich über die Umschaltsituation wie vorher, aber schon durchaus noch gefährlicher, als die Fortuna ist. Die bleibt einfach komplett harmlos. Und ich weiß nicht, Jan, falls du dir da noch irgendwas aufgeschrieben hast, gerne her damit. Aber letztendlich bleibt man ja eigentlich ohne jegliche gefährliche Situation im gegnerischen Strafraum, geschweige denn irgendein Torschuss.
Genau, und wenn es Schüsse gibt, also Torschuss, also ein Schuss, der aufs Tor kommt, gibt es nicht. Und wenn es Gelegenheiten gibt, dann werden die Schüsse geblockt. Und das spricht ja eben auch für den Funkelplan, der zu diesem Zeitpunkt aufgeht, weil man erstens als Lautern den Gegner nur dann Schüsse zulässt, wenn man quasi Spieler dazwischen hat. Und wenn man so häufig Schüsse blocken kann wie Lautern in dieser Phase und in der zweiten Halbzeit geht es auch noch weiter erstmal, dann spricht es eben dafür, dass da Dinge gut funktionieren. Dass eben, ich wiederhole mich, der Gegner nicht in die Gelegenheiten kommt. Und ich weiß nicht, wie du jetzt in die zweite Halbzeit gegangen bist, aber klar, der Blick auf die Auswechselbank hat diesmal vielleicht irgendwie mehr Hoffnung geweckt. Man war schon, also ich war sehr ernüchtert und ich konnte das, was dann in der zweiten Halbzeit passieren würde, vor allem der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, nicht unbedingt voraussehen. Aber gut, in dieser Saison muss man natürlich für sowas offen sein, wenn man gegen Kaiserslautern spielt.
Absolut, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich das ja irgendwie nicht mehr. Das ist ja schon auch eher, glaube ich, eine Qualität, die Fortuna jetzt in letzter Zeit nicht mehr so richtig gezeigt hat. Umso schöner, dass sie es dann heute mal wieder gemacht hat. Genau wie du habe ich halt schon auch irgendwie mit einem halben Auge schon gegen Ende der ersten Halbzeit auf die Auswechselbank geschwingt, weil es gab schon auch den ein oder anderen Spieler, der sich da halt so ein bisschen angeboten hat, vielleicht für eine Auswechslung und da halt irgendwie nochmal einen anderen Reiz reinzubringen. Die Frage war ja wirklich bei vielen Spielern, für wie viele Minuten reicht's und ob man halt wirklich schon zur Halbzeit irgendwie so viel würde verändern können. Letztendlich wird dann Daniel Thun, glaube ich, diese erste Entscheidung vielleicht auch so ein bisschen abgenommen. Klar, Uchino funktioniert wirklich in der ersten Halbzeit gar nicht wirklich, also gerade im Spiel nach vorne. Ich weiß aber nicht, ob man ihn halt wirklich rausgenommen hätte. Also ich dachte halt, als dann halt Emma kommt, dass es halt vor allen Dingen deswegen ist, weil er halt kurz vor Ende der ersten Halbzeit noch so einen Schlag abbekommt, weil ich war ehrlich gesagt nicht so optimistisch, dass es halt bei Emma wirklich schon für eine ganze Halbzeit reicht.
Nee, aber der Wechsel ist, also wie du sagst, ist trotzdem irgendwie logisch. Der zweite Wechsel, der dann halt 10 Minuten später folgt mit Vermeil für Mustafa, ist es auch. Und vielleicht kann man da halt das Zeitfenster eher sehen. Also dann wäre quasi Vermeil wäre zusammen mit Ioa auf den Platz gekommen. Man sieht auch schon schnell, dass die Fortuna dann über links anders aufspielen kann, dass Ioa eben einen individuellen Impact hat. Aber zunächst bleibt es ja so, dass der FCK irgendwie im Drücker hat. Und wer sich wundert, warum Tim noch nichts mehr sagt, der hat, Zitat, extreme Computerprobleme. Und ich hatte auch gedacht, dass die Fortuna extreme Probleme kriegt, immer noch hat, in der zweiten Halbzeit in die gegnerische Hälfte zu kommen. Mit Vermeil wird es dann ein bisschen besser, aber es hakt immer noch an allen Ecken und Enden und Lautern kann das relativ, relativ einfach wegverteidigen.
Ja, und es hätte ja wirklich auch gar nicht so schlecht zu dem Tag gepasst, nachdem halt irgendwie Manuel Ritter schon das Tor schießt, dass dann da halt kurz vor dem Ausgleich, von dem wir ja zu diesem Zeitpunkt noch nichts ahnen können, Jean Zimmer ein Kopfballtor macht. Also ich glaube, die Möglichkeit wäre nicht bei 0% gewesen, ja. dass ich in dem Augenblick den Laptop zugeklappt hätte und nicht mehr weiter das Spiel verfolgt hätte. Also da habe ich echt gedacht, so, okay, also das wäre echt ein bisschen zu viel gewesen, glaube ich, was ich hätte ertragen können. Das Gute ist aber, dass die Fortuna halt eben im Gegenzug schon das Tor, also halt direkt das Tor macht. Es hat sich aber eigentlich auch ein paar Minuten vorher schon angekündigt, weil ich glaube, die 58. Minute ist es, dass die Fortuna wirklich dann auch das erste Mal eine richtige Chance hat. Und es passiert halt eben durch die individuelle Klasse von Emanuel Ior. Ne? Der bekommt auf dem linken Flügel den Ball, hat da viel Platz und der Gegenspieler verteidigt ihn halt genauso, wie er halt Gavori oder Uchino verteidigt hätte. Nämlich indem er ihm halt den Weg zur Grundlinie anbietet und sich halt einfach diagonal genau zwischen ihn und das Tor stellt. Und das nimmt halt Emanuel Ior an. Das ist ja wirklich auch so eine Fähigkeit, die er sich da jetzt im letzten Jahr halt drauf geschafft hat und die ihn halt so wertvoll macht, dass er halt erstens mit links Flanken schlagen kann oder wenn der Gegner halt da dann letztendlich noch vor ihn kommt, holt er aus diesen Situationen eigentlich immer noch eine Ecke raus, was super wertvoll ist. Also gerade an so einem Tag, wo ja wirklich einfach gar nichts geht. Aber er bekommt den Ball halt in die Mitte, in den Rückraum und Felix Klauschel da komplett blank. ist natürlich schwer zu nehmen, den Ball da Volley irgendwie dann noch aufs Tor zu bringen. Aber an einem guten Tag geht der vielleicht mal rein. Ja, geht an dem Tag halt leider nicht aufs Tor. Fortuna wartet weiterhin auf den ersten Schuss aufs Tor, der dann halt auch eine Minute später endlich erreicht wird. Ein Schuss von Oberdorf aus, keine Ahnung, 25, 30 Metern, komplett harmlos. Aber immerhin, also das war, glaube ich, so der Gedanke, den ich da hatte.
Also du hast ja eben schon das Jean-Zimmer-Tor als deinen Moment, wo du halt Dinge zugeklappt oder keine Ahnung was gemacht hättest, als Felix Klaus dieses Ding völlig unbedrängt von Ioa bekommt und dann halt einfach drüber haut, da war ich schon kurz davor, die Sachlichkeit ein wenig zur Seite zu stellen. Weil ich gedacht habe, okay, du kriegst diese Situation vielleicht nicht mehr so häufig. Und Klaus war das ganze Spiel schon nicht auf dem höchsten Niveau, das wir von ihm kennen. War eher Teil der Probleme, die die Fortuna offensiv hatte, als Teil der Lösung. Und das ist ja auch dann der Wechsel. Ich wollte mir eigentlich aufschreiben, wie Friedhelm Funkel Jonas Nimitz ausspricht. Nimczki oder so? Auf jeden Fall ganz fantastisch, wie nur Friedhelm Funkel in einer Pressekonferenz einen Spieler, den er nur so halbwegs kennt, im Vorbeilaufen völlig zerlegen kann, den Namen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich bin mir relativ sicher, dass er einfach Ginczek gesagt hat. Also ich habe es angeguckt.
Ich glaube, er hat eine Mischung genommen. Ich glaube, er hat Nimczek gesagt. Ja, Nimczek. Es könnte Nimczek gewesen sein. Jetzt weiß ich auch, wie er darauf kommt. Er hat quasi den Ginczek da reingedreht.
Ja, also ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass er ihn halt nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und das Gleiche scheint ja auch für Buchertz zu gelten in dieser Situation. Ja. Der wirklich, glaube ich, nicht so richtig damit rechnet, dass Nimitz halt so ein dermaßen schneller Spieler halt ist. Und Engelhardt hat da, glaube ich, einfach relativ viel Platz, spielt halt diesen Ball. Und in dem Augenblick, wo er halt den Ball spielt, ist das Laufduell für Puchatz halt eigentlich längst verloren. Und Nimitz macht das halt auch wirklich richtig stark, muss ich sagen. Ich meine, der hat da eigentlich auch noch die Option, sogar noch aufs Tor zu schießen. Ja. Hat auch die Option, Vincent Vermey im Rückraum anzuspielen, aber entscheidet sich halt für die deutlich beste Option und nimmt halt am langen Fluss einen Zolles mit, der dann, obwohl er wirklich bis zu dem Zeitpunkt auch komplett blass war, zu seinem 16. Saisontor einschiebt.
Jupp, kann man nicht anders zu sagen. Es kam einfach aus, nicht aus dem Nichts, haben wir ja schon besprochen, aber mit dieser Situation hatte ich dann nicht gerechnet, eises Kälte. Und dann dachte man, okay, jetzt ist das Spiel vielleicht wieder wird neu gesettelt. Und man hatte sich noch überlegt, ob man noch ein Kaltgetränk vom Kühlschrank herholt oder so, aber hat man dann zum Glück nicht gemacht, weil die Fortuna legt ja sofort nach mit Shinta Appelkamp. Diesmal hat sich die Lautern gedacht, dass sie einfach vielleicht weniger Verteidiger in den 16er schieben, als man das unbedingt not tut. Zollis verpasst den Kopfball, Zimmer ist bei ihm und niemand ist bei Shinta Appelkamp. Und er kann dann mit Wucht einnetzen. Und ich möchte kurz Tims Nachricht, die er eben geschrieben hat, und der ist jetzt auch wieder vielleicht bei uns, quasi umbetten auf die Situation der Lauterer. Ja? Ich werde nur ein einziges Wort verändern. Okay, keine Ahnung, Spiel im Arsch, von jetzt auf gleich, Katastrophe. Ja? Und ich habe jetzt nur PC für Spiel ersetzt. Aber so ungefähr muss ich wahrscheinlich Lautern gedacht haben, wie Tim gerade vor seiner Hardware, die ihm abgeschmiert ist. Steht es 2-1. Man freut sich doppelt für die Fortuna und für Shinta Appelkamp.
Ja, unbedingt. Und ich finde, man sieht halt auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich für Shinta Appelkamp freuen. Ich glaube, Jolly Device zu dem Zeitpunkt noch möglicher Einwechselspieler reißt ihm da, glaube ich, halt irgendwie auch fast den Kopf ab vor Freude. ganz generell absolut fantastisches Bild, finde ich, in dieser zweiten Halbzeit, weil ja die Düsseldorfer Spieler sich hinter dem Tor von Robin Himmelmann warm machen, dass dann halt eben diese drei Tore fallen, zu sehen, wie die möglichen Einwechselspieler sich halt bei jeder Aktion mitgefreut haben, mitgeärgert haben und die Mannschaft halt zusammengejubelt hat. Also bei sowas geht einem ja als Fußballfan immer komplett das Herz auf. Und speziell irgendwie eben auch in dieser Situation, fand ich wirklich ganz großartig zu sehen. Dann würde ich jetzt trotzdem gerne nochmal kurz auch Vincent Vermey loben. Das Tor fällt halt deswegen, weil der erste Ball, der dann halt nochmal aufs Tempo rausgeklärt wird, da schafft es halt Vincent Vermey im Zehnerraum genau das zu machen, was halt Mustafa im ganzen Spiel ja nicht geschafft hat. Nämlich er macht gegen zwei, gegen drei Gegenspieler im engen Raum halt einen Ball fest und verteilt ihn. Und so kann halt eben dann der Angriff weiterlaufen, indem halt letztendlich dieses Tor fällt. Also es ist nur eine kleine Aktion und ist auch nicht irgendwie überragend, aber zeigt halt auch da wieder, wie wichtig einfach am heutigen Tag halt eben die Einwechselspieler gewesen sind. Speziell natürlich eben die ersten drei mit Emma, mit Vermey und mit Niemetz.
Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die ich habe. Also in der Pressekonferenz hat Tune schon irgendwie gesagt, ja, wir haben halt irgendwie so ein höher draufgegangen und so. Und ich denke mir halt, kommt es zu diesem 2:1 und dann zum 3:1 wegen einer großen Umstellung oder ist es dann einfach die individuellen Veränderungen, also die dann halt mit den Spielern einhergehen? Also man kann natürlich sagen, was ist ein Huhn-Henne-Ei-Problem, aber es ist nicht einfach, okay, man kann halt Ioa bringen. Ist schon mal gut. Man bringt halt Vermey, der halt besser funktioniert als Mustafa. Und es ist nicht irgendwie ein Kniff, ein sagenhafter, taktischer, sondern einfach, ja, man hat halt ausnahmsweise mal eine gute Bank, die halt eine individuelle Klasse widerspiegelt, die Fortuna haben kann im Kader. Und das macht es dann halt aus. Und damit kommt halt Lauter nicht zurecht. Weil vielleicht auch der Trainer nur die Daniel Ginczeks kennt und nicht die Nimczeks.
Ja, also gegen so Gegner wie den ersten FC Kaiserslautern, da sehe ich links hinten am liebsten natürlich einen Emma Ioa. Und der hat auf jeden Fall das Spiel geändert. Die Einwechslung war, also das hat nichts mit irgendwelchen Umstellungen und früher draufgehen zu tun, sondern einfach damit, dass alles, was Emma an dem Tag gemacht hat, Hand und Fuß hatte.
Ja. Also kann ich echt nur zustimmen. Er hebt ab dem Moment, wo er reinkommt, und er kommt halt nach einer Verletzung zurück. Wir konnten uns, glaube ich, ja echt nicht alle, halt wirklich eine ganze Halbzeit irgendwie zu spielen. Und er kommt halt einfach zurück und ist halt direkt auf dem Niveau, was er halt vor der Verletzung gehabt hat. Ist halt einfach ein absoluter Unterschiedsspieler und hebt halt Fortuna defensiv und vor allem aber einfach offensiv auf ein ganz anderes Level.
Und natürlich muss halt Lautern das Spiel halt dann auch anpassen nach dem 2:1. Fortuna hat viel mehr Platz und dieses 3:1 von den Engelhardt, das ist ja einfach dem geschuldet. Also wenn man das halt quasi dem gegenüberlegt, wie Lautern in der ersten Halbzeit gespielt hat und dann plötzlich diesen gigantischen Raum sieht, den Yannick Engelhardt vor sich hat, den er einfach mit dem eigenen Lauf, muss nicht mehr passen, sondern kann einfach laufen, überbrückt und dann den Pass auf Zollis spielt, es ist ein sehr schöner Pass, muss man sagen. Und genauso schön wie dieser Pass ist auch das, was Zollis dann mit dem Ball macht. Und steht einfach 3:1. Nach 8 Minuten hat die Fortuna das Spiel gedreht. Lautern muss aufpassen, dass sie keinen Fortuna Düsseldorf-Komplex bekommen. Ich würde sie natürlich sehr wünschen, aber zum wiederholten Mal eine Führung aus der Hand geben, diesmal zu Hause, um dann relativ knapper Zeit relativ viele Gegentore zu bekommen oder ziemlich viele Gegentore zu bekommen, ey, das sollte zu denken geben. Aber gegen die Fortuna kann es auch mal passieren.
Und ich muss noch mal sagen, also dieser gechippte Ball von Engelhardt, das ist ja in dem Moment einfach genau das, was man machen muss, wenn man einen Christos Zollis in seiner Mannschaft weiß, in der Form momentan. Schöne Grüße auch Christos Zollis, der jetzt momentan die Torjägerliste in der zweiten Liga auch verdientermaßen mittlerweile anführt. Yannick Engelhardts Opa, ich glaube, mit dem würde ich mich richtig gut verstehen, denn Engelhardt hat nach der Partie nochmal zum Besten gegeben, dass sein Opa ihn jetzt auf jeden Fall getadelt hätte und wahrscheinlich vor dem Fernseher ausgerastet ist, dass er da diesen gechippten Ball auf Zullis spielt, weil er auf jeden Fall immer in solchen Situationen gerufen hat, dass Jannik Engelhardt auch mal selber draufhauen soll. Und da bin ich natürlich ein ganz großer Fan auch von. Und schön, dass ich mich jetzt fluchend zusammen mit dem Opa von Jannik Engelhardt über dieses wunderschöne Tor freuen kann.
Ja. Du und der Opa haben wir zwei. ja, und danach habe ich mir jetzt ehrlicherweise nicht mehr so viele Notizen gemacht. Es ist nicht so, dass das Spiel vorbei war. Ich würde vielleicht noch einen Punkt anbringen, über den wir reden können, vielleicht auch mit Hinblick dann auf den Mittwoch. Es wird dann nochmal gewechselt, und zwar mit zwei Defensivakteuren, De Weijs kommt rein und Hoffmann für Appelkamp und Zollis. Und Lou hat ja irgendwie zwischendurch mal gesagt, ob das eine Vorbereitung für Mittwoch ist, ja, indem man auf Dreierkette umstellt. Tim, was denkst du denn dazu?
Nein. Also ich denke mal, in dem Moment hat er ja tatsächlich einfach die Torschützen runtergenommen, damit die noch ihren Applaus bekommen. Insgesamt war ja auch, wie gesagt, die gesamte Stimmung mit den Auswechselspielern, wie wir das eben schon beschrieben haben, eine ganz besondere, weil das alles ja auch noch vor dem Fortuna-Auswärtsblock stattgefunden hat. Und ja, ich meine, er hätte natürlich auch einen Jastrzemski da noch reinbringen können, aber als ob er da in diesen 5 Minuten gegen einen ersten FC Kaiserslautern, der schon 85 Minuten geackert hatte, irgendeine Generalprobe für Mittwoch startet. Also das sehe ich überhaupt nicht so.
Ich würde es nicht komplett von der Hand weisen, aber ich sehe es halt auch so. Es sind 5 bis 10 Minuten, die man noch haben kann. Es heißt ja nicht trotzdem, dass es nicht eine Dreierkette gibt, dass man irgendwie vielleicht irgendwie schon eine gewisse Grundordnung dann jetzt setzt, die man dann in den kommenden paar Tagen Training nochmal häufiger auf den Trainingsplatz sehen wird. Man muss vielleicht Jannik Engelhardts Opa fragen, der wahrscheinlich nicht nur ein Fernschuss-Afficionado ist, sondern auch ein Kibitz beim Training seines Enkels. Das ist ihm zu wünschen auf jeden Fall. Aber insofern kann ich mir das schon vorstellen, quasi, dass man quasi die Grundordnung, man geht mit der Grundordnung vom Platz, mit der man dann am nächsten Tag oder Nachmittag auf den Trainingsplatz Platz treten wird in der Dreierkette. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es eine größere Rolle spielt.
Also es werden nicht 4 Spieler am Mittwoch auf dem Platz stehen, deren 1A-Position die Innenverteidigerposition ist. Also da gehe ich mal schwer davon aus. Und am Ende hat man ja dann 4 Innenverteidiger auf dem Platz und so. Also von wegen Einspielen, das sehe ich gerade nicht. Aber klar, dass man am Mittwoch irgendwie die Variante mit 3 Innenverteidigern wählen könnte, das würde ich auch nicht von der Hand weisen.
Ja, und gerade für eine eventuelle Schlussphase, wo es dann ja vielleicht auch darum geht, eine knappe Führung irgendwie über die Zeit zu bringen, ja, ist es sehr gut, wenn die ganzen Defensivspieler da gerade ein bisschen im Rhythmus sind.
Ich denke auch, darauf muss man auch vorbereiten. Das muss uns klar sein, das könnte ein enges Spiel werden. Ja, am kommenden Mittwoch.
Genau, und ich sag mal, wenn 2 Spiele, die mit den richtigen oder also jeweils aus Sicht der Vereine richtigen Ergebnissen zu Ende gehen, dann sieht man sich ja auch möglicherweise in diesem Jahr nochmal mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und dann kann man nur hoffen, dass man 3-mal den ersten FC Kaiserslautern mit einer starken Halbzeit zu schaffen macht.
Weil das können wir schon sagen, eine starke Halbzeit wird gegen am Mittwoch. Am Mittwoch nicht reichen. Ja, am nächsten Sonntag gegen Braunschweig vielleicht. Mhm. Ja, aber am Mittwoch ganz sicher nicht. Da braucht man schon 2.
Ja.
Starke Halbzeiten. Und wenn man 2 starke Halbzeiten hat, braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja.
Weil ich habe mir sagen lassen, Bayer Leverkusen ist eher gut drauf.
Ja, vor allem, die haben ja auch diesen Spiele-Umbiegen-Punch. Ich habe heute schon lustigerweise gedacht, dass tatsächlich wahrscheinlich beide Mannschaften am Mittwoch erstmal gucken wollen, dass sie 0-1 in Rückstand geraten.
Ja, warum nicht? Kann Leverkusen gerne mal probieren.
Ja, auf jeden Fall können wir, glaube ich, schon mal sagen, also falls ihr die übliche Gegnervorschau hier erwartet, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt nicht nochmal ganz gesondert uns Leverkusen anschauen und überlegen, wo sind da Stärken, wo sind da Schwächen und dann irgendwie bei sowas rauskommen, wie auf die individuelle Qualität von Florian Würz hinzuweisen oder sowas, sondern ich glaube, uns reicht, glaube ich, für dieses Spiel auf jeden Fall die Betrachtung aus der Sicht der Fortuna. Das könnt ihr hoffentlich nachvollziehen und bestimmt nachvollziehen.
Ja, yeah. Team has no significant weaknesses.
Ja, exakt.
Ja. Leider auch momentan, glaube ich, bis auf ganz vorne im Sturm, können die auch aus dem Vollen schöpfen. Personell, das ist ja vielleicht noch eine wichtige Sache, ist niemand gesperrt im Halbfinale des Pokals. Und von daher ist es die Qual der Wahl, wen da Xabi Alonso aufstellen wird. Und alle haben ihre Qualitäten. Und wie würdet ihr als Daniel Thun eure Schachfiguren dagegen stellen?
Oh boy. Ich würde, glaube ich. Luda, du das mal vorlegen, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, mir was auszudenken.
Ja, also ich glaube, es steht auch da und steht und fällt, wenn ich mir überlege, wie könnte man erstens spielen und zweitens, wie könnte man vor allem dieses Spiel eventuell sogar gewinnen, damit wie fit Emma Ioa ist. So. Weil ich glaube, wenn ich irgendwas Positives sehen will, dann ist es halt die linke Seite. Wenn Emma 70 Minuten spielen kann, wenn er fit genug ist für den Start, dann kann ich mir einreden, dass man Leverkusen da halt so ein bisschen, ja, also das auf jeden Fall vor Probleme stellen kann. Ne? Also Zollis läuft halt derzeit auf Wasser, der kann auch einfach mal 75 Minuten gar nicht zu sehen sein, kriegt dann aber seine eine Aktion und macht dann eben das Tor oder sogar zwei. Und ja, und ich glaube, so ein Emma Ioa, das ist eben auch so ein unkonventioneller Spieler, also der ist allein ja auch defensiv, macht ja die Mannschaft einfach besser und das wird ja auch nicht ganz unwichtig sein, aber wahrscheinlich wird man ja ein Tor schießen müssen oder ja, gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen vielleicht sogar zwei und da hilft es auf jeden Fall auch, dass er halt eben das Offensivspiel so viel besser macht und das ist dann schon auch eine linke Seite, die ja, die halt wirklich auch was ausstrahlt. Ob das dann wirklich so umzusetzen ist, ob Emma nach der Verletzung halt die Luft für so viele Minuten wirklich schon hat. Jetzt direkt 3 Tage, nachdem er wieder debütiert hat, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Ja, Johannesson kommt halt wieder zurück. Bin ich sehr gespannt, ob der von Anfang an beginnt. Der hat ja auf jeden Fall im Pokal immer ganz gut ausgesehen. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich etwas länger über die Frage unterhalten, wen man im Sturm einsetzt und ja, vielleicht noch so ein bisschen über die Abwehr und stehen und fallen tut ja, glaube ich, sowieso erstmal alles damit, dass wir davon ausgehen müssen, dass Carsten Meyer wieder eine übermenschliche Leistung zeigt.
Ja, wir haben ja diese Fünferkette jetzt angesprochen. Das gibt natürlich defensiv ein absolutes Pro-Argument dafür, weil die Leverkusener Stinker da mit einem Stürmer quasi spielen, aber dann halt diesen offensiven, was sind das denn da, Zehner, keine Ahnung, was die da rumherum wirbeln, würzen, wie sie alle heißen, die musst du natürlich irgendwie aufnehmen und da macht es natürlich Sinn, da 3 dagegen zu stellen, ne? Das sehe ich ein, aber dann hast du halt natürlich das Problem, dass du dich selber in deinen eigenen Stärken halt beschneidest. Klar kannst du dann Ioa noch auf die linke Außenbahn stellen, aber Zollis ist dann halt eigentlich nicht so eingebunden. Ja, vielleicht kann man sagen, 5-3-2 stellt man ihn halt dann vorne irgendwie rein und sagt, okay, du stehst jetzt ungefähr halb links und betest sehr viel, dass du Bälle bekommst und damit irgendwie was anfangen kannst. Damit kann ich mir, dass man ihn quasi nicht so als zweiten Stürmer dahinstellt, sondern ihn tatsächlich auch so mehr in den linken Raum schiebt. Aber weiß ich nicht, wenn du halt viel verteidigen musst, ist das, glaube ich, auch nicht so gut, wenn der dann halt so nur die eine Seitenhälfte beackert, ne, und eigentlich ein bisschen mehr leisten müsste. Also ich glaube, ich würde tatsächlich an dem bewährten System festhalten und mit den dreien Johannesson, Tanaka und Engelhardt in der Mitte spielen und halt hoffen, dass halt Engelhardt und Tanaka und Johannesson eben halt diese Räume dann zulaufen können und dranbleiben können an den extrem schnellen, dynamischen Leverkusenern Kackern da und weil irgendwie glaube ich, gibt das der Mannschaft auch die Sicherheit, die sie halt haben und ob du jetzt, also ganz ehrlich, ob du mit Fünferkette oder mit vier, du brauchst eh Glück, um das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, wir haben ja schon gesehen, wie es funktionieren kann im Umschaltspiel, in einigen Spielen in den letzten Wochen, dann würde ich auch es dabei belassen und nicht irgendwie nochmal was anderes probieren, was man jetzt in der Vorbereitungsphase auf Leverkusen noch nicht so intensiv gemacht hat.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, die Frage ist halt immer tatsächlich, was täglich trainiert wurde und was wir nicht gesehen haben. So, vielleicht hat man auch jetzt immer seine Leverkusen-spezifischen Trainingseinheiten irgendwie in der Woche geschoben, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben. Aber ja, also ich meine, ich glaube, alles das, was wir da gesehen haben mit dem tiefer stehen, Umschaltspiel, das ist doch genau das Muster, das muss halt klappen und zwar wirklich in einer hervorragenden Art und Weise und dann hat man eine kleine Chance und wie du schon sagtest, Lou, Florian Kastenmeier muss nochmal draufsatteln zum Spiel seines Lebens bis dato, das muss am Mittwoch sein Spiel, sein Jahrhundertspiel werden.
Kleine weitere, ein weiteres Detail, das ich noch sehe, wenn ich mir einreden will, dass man dieses Spiel eventuell gewinnen könnte, ist, dass man halt einen Jonan Jemetz auf der Bank hat. Und der ist halt kein Spieler, mit dem ich mich gut fühlen würde, wenn man starten würde, aber in einer ähnlichen Rolle wie heute.
Ja.
Auch wenn man halt zurückliegt, wird Leverkusen trotzdem mehr Ballbesitz haben, wird halt Fortuna hinten reindrücken und es wird trotzdem die Räume hinter der Leverkusener Abwehrkette geben.
So, ja.
Dann hast du halt Jonan Jemetz und der macht halt viele Sachen nicht auf dem Niveau von den meisten anderen im Kader, aber der hat halt eben mit dieser Schnelligkeit und dieser Körperlichkeit eben Attribute, wo er es halt locker mit Bundesligaspielern aufnehmen kann. So. Und und wo er eben auch wirklich, glaube ich, gegen richtig gute Bundesligaspieler durchaus mal halt irgendwie einen Zweikampf gewinnen kann, ein Laufduell gewinnen kann. Und dass er halt dann auch noch im Zweifelsfall immer mal wieder richtig eiskalt im Abschluss ist, das haben wir diese Saison halt eben auch schon gesehen. Und der wird, wenn du den in der 70. Minute bringst, wird der vielleicht eine oder zwei Aktionen halt bekommen. Und wenn das Spiel zu dem Zeitpunkt immer noch knapp ist, so, dann kann das auch einfach eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn es dann da irgendwie vielleicht doch irgendwie erstmal in die Verlängerung geht, so, dann, dann können wir uns, glaube ich, alle sehr gespannt anschauen, ob die Leverkusener das dann in der verbleibenden Zeit noch knacken kommt. Weil eins haben wir, glaube ich, ja diese Saison jetzt auch sehr, sehr häufig gesehen, wenn Fortuna dann irgendwie erstmal im Flow ist, so, dann können die wirklich auch krasse Sachen erreichen. Und ich bin jetzt natürlich nicht übermäßig optimistisch für dieses Spiel, aber ich würde auch nicht komplett aus allen Wolken fallen, wenn wir zumindest eine Leistung sehen von Fortuna, die von der Konzentration her ähnlich stark ist oder vielleicht sogar genauso stark wie im Viertelfinale gegen St. Pauli. Und ich glaube, damit kann man am Mittwoch auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr weit kommen.
Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Fortuna in einem höheren Auftrag unterwegs ist. Es geht nicht nur um die historische Leistung in der Vereinsgeschichte von Fortuna Düsseldorf, nach Berlin zu fahren und dort eine realistische Chance haben, wenn man nämlich Leverkusen schlägt, DFB-Pokalsieger zu werden. Was, glaube ich, niemand von uns jemals gerechnet hätte, dass das nochmal passiert und damit übrigens dann auch nach Europa zu fahren, was nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Aber es geht auch darum, diesen verschissenen Drecksverein Bayer Leverkusen nicht zum Doublesieger zu machen. Ja, die werden jetzt sehr, sehr, sehr sicher deutscher Meister. Das ist schon bitter genug. Und das möchte ich eigentlich nicht, dass die nochmal ein weiteres Stück Metall in dieser Saison anfassen. Also, die Fortuna muss es für uns tun, für sich und auch fürs große Ganze. In diesem Kosmos.
Ja, absolut. Also ich kriege auch echt wirklich Zustände, wenn ich mir das vorstelle, dass die alleine deutscher Meister werden. Und dass jetzt ausgerechnet die Fortuna, dass er jetzt noch verhindern muss, dass die noch einen zweiten Pokal holen. Ja, aber gut, es liegt jetzt halt eben am Ende an uns, dass wir halt diese feixenden Gesichter von zum Beispiel einem Fernando Caro, der eigentlich, nachdem Rudi Völler gegangen ist, das Gesicht von Bayer Leverkusen ist, dass wir das nicht sehen müssen. Finde ich einen unfassbar unangenehmen Menschen. Also wer das nicht gesehen hat, der setzt sich bei diesem Spobis Sportkongress, Sportmedienkongress halt hin und schwadroniert davon, dass so Dinge wie 50+1 ja in Deutschland nur noch Bestand haben, weil halt ewig von der Zitat linken Systempresse, also ich gebe das paraphrasiert weiter, aber dass halt die linke Systempresse da halt ewig viel lobbyiert und so, das sagt, glaube ich, sehr viel über einen Menschen aus, wenn man solche Worte in den Mund nimmt. Und
er hatte das ja in den Mund genommen. Wenn du es paraphrasiert, hat er es ja nicht in den Mund genommen.
Ich kann es jetzt nicht zu 100% bestätigen, dass er genau das gesagt hat, ja. Aber schaut es euch an. So, es spricht, dieser Ausschnitt spricht auf jeden Fall für sich. Und das steht irgendwie, glaube ich, also zumindest auch in meinem Kopf, irgendwie sehr, sehr stark für das, was halt Leverkusen im Endeffekt halt auch ausmacht. Und ich würde mich extrem freuen, wenn wir die schlagen würden. Also auch, und eben auch ganz abgesehen von Leverkusen, können wir ja schon auch durchaus nochmal mit dem Blick auf Fortuna Düsseldorf irgendwie da drauf schauen. So in der Bedeutung, in der Aufregung vor dem Spiel und so weiter. Ich weiß nicht, Tim, übersteigt das gerade die Vorfreude auf Berlin, wo ich jetzt mal vermuten würde, also auf die Relegationsspiele damals, dass das in deiner Fanlaufbahn ähnlich wie bei mir halt irgendwie bisher so mehr oder weniger das Größte gewesen ist?
Nein. Ganz, ganz eindeutig nein. Einfach, weil die Chance, die ich da Mittwoch sehe, einfach so viel geringer ist als die Chance, die ich tatsächlich wie lange ist das her? 2012, vor 12 Jahren gesehen habe. Also wo ich halt dann einfach gesagt habe, ey, das ist jetzt die große Chance und man dann irgendwie ja auch weiß, irgendwie da kommt ein Verein in der Relegation, der nur noch verloren hat und man selber ist ein Verein, der nur noch gewonnen hat. Aber jetzt kommt halt ein Verein, der halt noch nie in dieser Saison verloren hat und ich rechne mir einfach viel weniger Chancen aus und deshalb ist auch die Vorfreude eine ganz andere und damals ging es ja auch einfach darum, irgendwie nach Ewigkeiten mal wieder in die Bundesliga einzuziehen. Natürlich, wenn man jetzt das Finale erreicht, das wäre wahrscheinlich sogar noch höher zu bewerten. Trotz allem, weil ich die Chancen als so gering einschätze, würde ich das auf gar keinen Fall auf das Niveau heben von damals. Aber die Vorfreude ist da. Ja. Aber halt natürlich auch irgendwie gedämpft, weil ich halt weiß, ich kann im Stadion nicht dabei sein. So.
Ja, gehe ich mit. Also sowohl wegen dem Stadionbesuch, den ich wahrscheinlich nicht haben werde, als auch weil ich einfach die Chancen nicht so stark sehe. Also ich glaube, wenn man mir heute jetzt anbieten würde, dass Fortuna nie wieder Bundesliga spielt, aber man dafür dieses Pokalfinale erreicht, würde ich wahrscheinlich sogar heute da einschlagen, einfach weil
diese Gelegenheit nie mehr wiederkommt. Das ist schon eine krasse Aussage.
Ja, also ja, ich würde sogar den Aufstieg dieses Jahr sofort machen. Also ich will lieber aufsteigen, als ein Pokalfinale verlieren.
Oh, ja, ich glaube, die Chance kommt halt nie mehr wieder. Ne? Ich meine, wenn du da jetzt weiterkommst, so diese Chance wird halt einfach nie wieder so kommen. Aber genau wie du sagst, Tim, das Zutrauen ist jetzt aufgrund des Gegners natürlich irgendwie nicht allzu groß. Ich weiß nicht, Jan, wie siehst du es, wie ist bei dir mit der Aufregung? Kannst du das mit Spielen aus der Vergangenheit vergleichen? Bei dir persönlich?
Nee. Also ich realistisch gibt es natürlich irgendwie, wo ich mir denke, ja, das wird wahrscheinlich nicht gewonnen werden. Und das macht natürlich auch etwas mit diesem Blick da drauf. Dass die Aufgabe doch so gewaltig scheint. Aber ich kann Ich kann mir ehrlich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, ich glaube, das ist so ein bisschen, dafür steht dieses Spiel, was ist, wenn die Fortuna tatsächlich schafft? Also das ist halt einfach so, also es ist wirklich unvorstellbar, dass das kommt. Dass das für mich irgendwie, ne, man kann sich ja nichts vorstellen, was man sich nicht vorstellen kann. Und deswegen macht das natürlich auch was mit Emotionen. Also was ist denn, wenn die Fortuna ins Pokalfinale einzieht? Weil sie Bayer Leverkusen geschlagen hat, auf irgendeine absurde Art und Weise, weil das muss man ja sagen, absurd wird es auf jeden Fall werden. Das ist, keine Ahnung, das ist einfach was, da fehlen mir irgendwie gerade die Begrifflichkeiten für, weil das so unwahrscheinlich ist, auf so vielen Ebenen.
Das, was ich total interessant finde, ich habe mich schon oft gefragt nach dieser Auslosung, ob das was völlig anderes bei mir wäre, wenn einfach die Lose gedreht wären, und da sind wir auch bei der Diskussion, ob nicht einfach im DFB-Pokal in Zukunft immer der unterklassige Gegner Heimrecht genießen sollte, weil wenn das ein Heimspiel jetzt wäre, unabhängig davon, ob ich dann vielleicht auch kein Ticket bekommen hätte, was ja durchaus möglich ist, aber dann wäre das ganz was anderes. Also irgendwie, dann wäre da auch die Aufregung und die Zuversicht und hey, das ist jetzt die große Chance, völlig, also das wäre völlig anders, komischerweise, auch wenn es genau dieselbe Paarung ist, aber mit dem Heimvorteil. Aber also, boah, nee, irgendwie, wenn das ich da jetzt ich schon dran denke, dass es andersrum wäre, dann überfällt mich schon eine ganz andere Zuversicht und ein anderes Prickeln. Das ist interessant.
Das ist auf jeden Fall so, vor allem, also auch ich bin nicht da, aber dieses nach Leverkusen fahren, ich war ja schon ein paar Mal, ja, das ist einfach Teil des Abfucks. Weil dieses Ganze drumherum ist einfach nur Scheiße. Ja, du fährst halt nach Leverkusen, steigst dann da auch noch aus und gehst zu diesem Stadion und dich nervt einfach alles. Es ist einfach alles Kacke. Ja, und dann verlierst du da auch noch. Ja, das ist einfach so ein, keine Ahnung, das spielt natürlich auch noch damit rein, auch wenn ich jetzt nicht hinfahre, was diese Vorfreude oder die Vorgedanken irgendwie beeinflussen. Das ist genau wie, was Tim sagt, wenn es in Düsseldorf wäre, komplett was anderes. Wenn man dann allerdings gewinnt in Leverkusen, ja, dann ist es natürlich für alle, die da sind, halt der schönste Hose-Runter-Moment des Fanlebens vielleicht sogar. Ja. Das muss man natürlich auch sagen.
Ich muss ja sagen, wo wir jetzt gerade so ein bisschen aufgezählt haben, was an Leverkusen alles so kacke ist, ich finde ja auch diese Torhymne von denen, das ist wirklich ganz unglaublich eklig.
Also ich möchte Folgendes festhalten. Mein Vater kommt aus Leverkusen. Meine Eltern haben sich bei einem Spiel von Bayer Leverkusen kennengelernt. Und ich muss hier sagen, das ist einfach alles Kacke da. Ja? Das gesagt, ja, muss ich festhalten, es ist einfach alles Kacke da. Ja, alles. Ja? Und viel mehr Fakten kann man hier gar nicht reinbringen in dieses Gespräch.
Ich möchte zumindest noch darauf hinweisen, dass ihr habt jetzt sehr viel über ein mögliches Heimspiel geredet, das Fortuna halt uns in der zweiten Liga auf Platz 10 der Heimtabelle steht und auf Platz 2 der Auswärtstabelle.
Ja,
und am Tag noch nie eine Mannschaft auswärts zum jetzigen Zeitpunkt auswärts so viele Tore geschossen hat in der Geschichte der zweiten Liga wie halt Fortuna Düsseldorf. Also und das ist ja wirklich was. Das kann man zumindest mal kurz noch mal hervorheben, wenn wir auf die positiven Dinge schauen. Und das können wir auch generell einfach noch mal kurz ansprechen, weil das halt Fortuna so eine Auswärtstormaschine geworden ist. Also das hätten wir speziell zu Zeiten von zum Beispiel Friedhelm Funkel nicht unbedingt kommen sehen, aber halt auch eigentlich in allen anderen weiteren Jahren unseres Fandaseins nicht wirklich.
Und wahrscheinlich auch, wenn sie es jetzt in Leverkusen schaffen würden, ich habe das noch nicht recherchiert, die erste Mannschaft sein würden, die komplett ohne Heimspiel nach Berlin fährt. So.
Ich weiß gar nicht, ich habe mir das Gefühl, dass ich irgendwie nur so Banalitäten jetzt hier gesagt habe und dieses Spiel am Mittwoch noch nicht irgendwie greifen kann. Auch das habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal jetzt schon gesagt. Aber vielleicht sagt das ja auch alles darüber aus, was dann am Mittwoch passieren kann. Ja. Und man kann ja eigentlich, man kann ja nur gewinnen. Also wenn die Fortuna, also jetzt, keiner rechnet damit, dass wir da was holen. Man rechnet eher damit, dass es schon zur Halbzeit 3-0 für Leverkusen stehen wird und dann wird man sagen, ja, kommt jetzt nicht aus dem Nichts wahrscheinlich, aber deswegen, wenn du nichts verlieren kannst, dann musst du demnächst den Rasen kaputt treten und Christoph Zollis in Spielsituationen bringen, in denen er ein Tor machen kann. Ich glaube, ich würde mir noch eine gewisse Drecksackigkeit wünschen. Ein Element, das so Tanaka reingebracht hat die letzten Wochen und Zollis rein kann, aber halt noch so ein Botzek, ja, so einer. Das wäre auch gar nicht so schlecht.
So ein Fußballarbeiter auch.
Ja, der den da halt auch mal irgendwie unter der Kniescheibe einsetzend, ohne Verletzungen zu verursachen.
Ne? Ja, so ein bisschen, nur dass es halt ein Auswärtsspiel ist und deshalb einfach irgendwie total anderes Gefühl ist, aber so ein bisschen ist es so wie das damals, als man dann das erste Mal wieder DFB-Pokal gespielt hat gegen den HSV und das war ja auch ein grandioses Spiel. Ein bisschen so völlig außenseitermäßig und aber leider halt ohne die eigene Kulisse und das macht es halt einfach so bitter.
Jupp. Drehen wir uns im Kreis, ich weiß nicht, vielleicht ist es das. Es ist die Hilflosigkeit, mit der Sprache, die uns zur Verfügung steht, das, was am Mittwoch passieren könnte, zu beschreiben und das. Ne? Ja, vielleicht reicht es.
Ja, genau. Aber diese Hilflosigkeit ist ja einfach dieser, dass man sagt, man ist jetzt so weit gekommen, es sind einfach kaum noch Bundesligisten drin und man bräuchte eigentlich nur noch einen Schritt zu machen. Und es ist eine Art vorgezogenes Finale, sagen auch viele schon, und bla. Und Fortuna Düsseldorf verkauft auch schon T-Shirts zu diesem Halbfinale, was ich völlig unterirdisch finde. Also. Genau, das sind alles noch Aspekte, die ich auch noch mal eben unterbringen wollte. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir eine XXXXXXL-Folge nächste Woche machen werden, weil wir zu diesem Spiel so viel zu sagen haben in positiver Hinsicht.
Was wäre es denn mehr Fortuna Düsseldorf, als tatsächlich am Mittwoch zu gewinnen, um dann im DFB-Pokalfinale entweder gegen Friedhelm Funkes Kaiserslautern oder gegen den ersten FC Saarbrücken zu verlieren. Ja, so ja. Müssen wir es sehen am Mittwoch. Das ist eigentlich das beste Argument für die Fortuna. Schweigen.
Ja, ich glaube, wir haben wirklich versucht, uns das vorzustellen. Und es ist halt, das Ding ist, es ist ja wirklich nicht schwer vorstellbar. Ne? Also das mit dem Mittwoch ist ja 10-mal, 100-mal leichter schwerer vorstellbar, als dass man halt wirklich dann dieses Pokalfinale als Favorit halt noch vergeigt. Also von daher. Ja. Ich hatte sehr plastische Szenen in meinem Kopf, als du das dachtest.
Ja, also tatsächlich in der Hoffnung, dass wir nächste Woche über ein mögliches Rematch gegen Saarbrücken fabulieren können oder eine Wiederkehr der heutigen Pressekonferenz mit 2 gefühlten Fortuna-Trainern. Also ich fand diese Pressekonferenz heute auch schon so weird. Also
das ist auch Funkel am Spielfeld dran zu sehen, dachte man sich, ja, okay.
Aber auch so bei der Pressekonferenz habe ich so gedacht, ja, okay. Mhm. An wen gehen denn jetzt? Und dann ging auch noch die erste Frage der Düsseldorfer Journalie an Friedhelm Funkel. Das fand ich auch noch besonders lustig. Naja, und abhängig davon hoffen wir, dass wir über solche Spitzfindigkeiten in Bezug auf ein Finale, was man dann 50 Tage lang im Kopf haben wird, nächste Woche mit euch besprechen können. Das wäre wunderschön.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.